Ja, auch ich möchte erstmal den Veranstaltern ganz herzlich danken für die Einladung, für die viele Arbeit, die hinter dieser Veranstaltung ja schon steht. Dass so viel vorher bereits gearbeitet worden und gemacht worden ist, hat man ja sehr, sehr selten bei so einer Tagung, Konferenz und so einem Projekt. Und ich glaube, die Ergebnisse sind wirklich unglaublich eindrucksvoll. Also ich meine jetzt vor allem auch die Filmarbeit, die hier vorangegangen ist. Ich bin nun als praktische Philosophin diejenige, die gar nicht in direktem Bezug mit Farocchi und mit diesen Filmen sich beschäftigt hat. Allerdings ging es mir so, als ich die Einladung hier erhalten habe, dass ich dachte, das passt doch sehr gut. Also meine Beschäftigung als Sozialphilosophin mit den Pathologien der Arbeit hat unter anderem dazu geführt, dass ich in Seminaren, die ich zum Thema Sozialphilosophie der Arbeit gemacht habe, immer auch einleitend oder irgendwann in der Mitte Farocchis zum Vergleich gezeigt habe, einfach um so eine Art von Interpretationshintergrund und Hintergrund an Assoziationen den Studierenden zu ermöglichen. Insofern ist die Idee, mit Farocchi über Arbeit nachzudenken, kam mir sehr vertraut und nah und gelegen vor. Ich werde jetzt den Doppelsinn, den Dietrich Diederichsen vorhin den Begriff der Einstellung gegeben hat, in die eine Richtung sehr stark auslegen, nämlich in die Richtung, dass es mir nicht um die filmische Einstellung, den Shot geht, sondern um die Frage unserer normativen Einstellung zur Arbeit oder unsere Erwartungen, die wir in Bezug auf die Arbeit gesellschaftlich oder auch persönlich haben, dass es mir darum geht. Und werde deshalb auch die Frage nach Hingabe, Genauigkeit und Berufung als etwas, das Arbeit charakterisiert oder charakterisieren kann, zunächst mal vor dem Hintergrund und von der Frage her, was eigentlich passiert, wenn genau das bedroht ist, wenn also unsere Möglichkeit und Fähigkeit in gesellschaftlichen Arbeitsprozessen so etwas wie Hingabe zu entwickeln, Genauigkeit zu erwerben oder auch eine Berufung darin zu erkennen, was eigentlich ist, wenn das gestört ist und was wir umgekehrt aus diesem Negativen, aus diesem an dem Problem der Arbeit, an den Pathologien der Arbeit entwickelten Begriff eigentlich über die Frage, was gute und was schlechte Arbeit ist, was wir von Arbeit erwarten und was wir von ihr erkennen, erwarten können, darüber etwas rauszufinden. Ich werde mich dabei im ersten Teil, ich will ihn im Grunde und ich werde versuchen, so kurz zu bleiben, wie die Vorgabe das hier vorgesehen hat. Ich werde Ihnen zwei Probleme und zwei Thesen aus diesem Gesamtzusammenhang der Frage, was eigentlich Arbeit und was Pathologien der Arbeit sein könnten, vorzuführen. Das eine ist eine These und eine Auseinandersetzung mit der Frage der entfremdeten Arbeit und der Versuch hier die These zu etablieren, dass wir die entfremdete Arbeit ablösen oder die Vorstellung davon, dass Arbeit auch entfremdete Arbeit sein kann, etwas ablösen sollten von einem der üblichen Bilder, die sich damit häufig verbinden, nämlich so ein Bild von letztlich einem Handwerker- oder Künstlerideal. Und die zweite These ist dann die konstruktive, nämlich die These, die sagt, dass wir ganz gut verstehen können, was Arbeit ist, was sie sein kann, aber auch was verschiedenartige Pathologien der Arbeit, also schlechte, defizitäre Arbeitsverhältnisse sind, wenn wir uns an einer Aussage Hegels orientieren, der Arbeit als Anteil am gesellschaftlichen Vermögen definiert. Das werde ich also im zweiten Teil etwas ausführen und möchte im Zwischenschritt dann aber auch nochmal darauf eingehen, was eigentlich Arbeit überhaupt ausmacht als spezifische Tätigkeit. Zunächst mal also entfremdete Arbeit neu denken oder die Frage, wie man mit einer dieser klassischen Pathologiediagnosen in Bezug auf Arbeit, mit einer der klassischen Diagnosen, die versuchen darauf hinzuweisen, dass nicht jede Arbeit gute Arbeit ist und dass wir Probleme in Bezug auf Arbeit haben und zwar auch genau Probleme mit der Frage der Berufung und der Hingabe, die hier möglich ist. Meine These, dass wir Entfremdung hier zunächst mal versuchen müssen abzulösen von einigen der Standardsituationen. Mit Standardsituation der Entfremdung meine ich jetzt das, was man sehr klassisch eingegangen ist das bekanntlich auch in Marx' Analyse der entfremdeten Arbeit, aber das ist eigentlich gar nicht das, was für Marx so besonders spezifisch ist, dass er Entfremdung so verstanden hat. Entfremdete Arbeit, die man in so einer klassischen Standardauffassung vor allem so versucht zu charakterisieren, dass man sagt, die ist irgendwie repetitiv, sie ist zerstückelt, fragmentiert, sie ist geisttötend oder auch entwirklichend, wie Marx manchmal sagt, es ist monotone, es ist unqualifizierte Arbeit, Arbeit in der, und da denkt man dann vorzugsweise an stark arbeitsteilige, industrialisierte Arbeitsverhältnisse, in der der Mensch als Anhängsel der Maschine nur noch fungiert. Also das als die Ihnen sicherlich bekannte Standardvorstellung davon, was eigentlich entfremdete Arbeit ist. Darin kann man sich nicht verwirklichen, so sagt man dann. Dazu braucht es im Zweifelsfall auch gar nicht die Art von, weder die Art von Qualifikation noch die Berufung, die hier angesprochen ist im Titel, noch ist es möglich, sich mit dieser Arbeit, und das ist vielleicht eine der besten Charakterisierungen davon, was ist hier eigentlich entfremdete Arbeit, es ist eine Arbeit, von der es, so denkt man, dann nicht möglich ist, sich mit ihr zu identifizieren, also Hingabe an diese Arbeit zu entwickeln. Wie ich schon sagte, ist das als Pathologiediagnose einerseits etwas, was man gewissermaßen im Spiel halten sollte, um sich darüber zu verständigen, was wir eigentlich von Arbeit erwarten, was Arbeit ist, aber auch was sie sein sollte. Auf der anderen Seite ist die Engheit des Ideals, das hier häufig im Hintergrund zu stehen scheint und das ja sehr stark anruft, Vorstellung von Handwerk, von Genauigkeit, wie wir das hier im Film zum Teil ja auch gesehen haben, wo jemand so sehr konzentriert, hingebungsvoll, aber auch unter Beteiligung seiner sehr spezifischen Fähigkeiten in der Lage ist, an einem Produkt zu arbeiten. Diese Vorstellung, dieses Handwerker- oder auch Künstlerideal gelingender Arbeitsverhältnisse, das dann sehr häufig auch ausläuft in eine Vorstellung von Ganzheit, also nicht entfremdete Arbeit, soll dann diejenige sein, wo wir die Verfertigung des Produkts im Ganzen verfolgen können oder diese in der Hand haben. Das sind alles Charakterisierungen, die im Grunde verschiedene Arten der arbeitsteiligen oder auch industrieller Arbeit von vornherein ausscheiden. Das bedeutet nicht nur, dass wir mit einem solchen Entfremdungsbegriff ein sehr enges Spektrum von Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsverhältnissen vor Augen haben, unter anderem eines, was sehr stark am Produkt, an instrumenteller Tätigkeit, die auf die Herstellung eines Produkts ist, in dem man sich dann wiedererkennen können soll, gerichtet ist, sondern es bedeutet auch, glaube ich, dass man das, was man, und das war in einigen der Filmen, die wir hier schon gesehen haben, die auch industrielle Fertigung gezeigt haben, durchaus auch zu erkennen. Die Faszination dessen, was Birger Priddat heute Morgen auch schon mal die Mensch-Maschinen-Schnittstelle genannt hat, die Faszination dafür, wie das ist, wenn hier Tätigkeiten ineinander greifen, jenseits der Monotonie, aber eben doch auch eine gewisse Bewunderung dafür, wie hier bestimmte Dinge passen und in Passungsverhältnissen funktionieren. Auch hier gibt es ja so etwas wie Genauigkeit, auch hier gibt es so etwas wie, wenn wir die Arbeitstätigkeiten hier verfolgen, wie Hingabe, Kompetenz ohnehin. Also die Vorstellung, dass das von vornherein etwas ist, was jeder Vorstellung der Verwirklichung in dem Arbeitsprozess entgegensteht, ist vielleicht gar nicht ganz richtig. Es handelt sich also um einen einerseits zu engen Arbeitsbegriff, wenn wir nur an handwerkliche Tätigkeiten, die direkt mit solchen individuellen Kompetenzen zu tun haben, denken, und auf der anderen Seite auch um ein zu enges normatives Ideal solcher gelingender Arbeit. Wenn ich gesagt habe, Kompetenzen, die ein spezifischer Arbeitender hier hat, und sage, auch das ist ein zu enges Ideal, dann will ich schon eigentlich vorausgreifen auf das, was hinterher mit dem Anteil am gesellschaftlichen Vermögen eine Rolle spielen wird, dass es nämlich auch Kompetenzen gibt, die sich in den Maschinen, im Werkzeug, in dem, was Arbeit ermöglicht, in bestimmter Hinsicht niedergeschlagen hat, materialisiert hat, und dass eine Vorstellung gelingender Arbeit durchaus auch sich an dem Ideal mitorientieren kann, dass es so etwas wie eine Anteilhabe daran geben kann. Ich will aber noch kurz weiter die Probleme mit dem Standard, der Standardsituation von Entfremdung, wie ich sie gerade eben begonnen habe aufzuzählen, nennen. Da gibt es unter anderem, das ist vielen von Ihnen sicherlich heutzutage sehr vertraut, das Problem, dass unter neuen Arbeitsverhältnissen, unter Verhältnissen des Selbstunternehmertums, man ja den Eindruck haben kann, es geht gar nicht mehr darum, dass es zu wenig Identifikationsmöglichkeiten gibt oder dass zu wenig Identifikation mit der Arbeit, die man leistet, besteht, sondern manchmal sogar eher zu viel. Also diese Vorstellung davon, dass hier Tag und Nacht die Lichter nicht ausgehen, weil die Menschen besessen an etwas, was sie jedenfalls in erster Instanz als ihr eigenes Projekt, in dem sie ganz mit Haut und Haar und allen ihren Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen eingehen können sollen. Also diese Aufladung von Arbeitsprozessen mit diesem imaginären Pool der Kreativität ist sicherlich vielen von Ihnen vertraut. Ich glaube aber auch, dass es noch ein weiteres Problem gibt, jenseits der Arbeitsverhältnisse, die wir in diesem kreativen Bereich, der dann so gerne zurzeit für alles genommen wird, als ob in jeder IT-Firma auch genau so gearbeitet würde. Jenseits davon haben wir ja eine soziale Situation, in der es ganz verschiedene Pathologien der Arbeit gibt, die eben nicht alle nur gekennzeichnet sind durch diese Art von Entwertung oder Desidentifikation. Denken Sie an prekäre Arbeitsverhältnisse, die durch sehr charakteristische Mischformen von ganz verschiedenen Problemlagen gekennzeichnet sind, die zum Teil durch ihre Prekarität ja auch so etwas wie den Verlust an Umfang und Reichtum von Arbeitsverhältnissen mit verursachen. Oder auch die generelle Tendenz, von der man sagen kann, mit Castells, der ja so etwas wie eine Dignifizierung der Arbeit vom 19. Jahrhundert aus diagnostiziert hat. Und man könnte sagen, das, was wir jetzt erleben, ist so etwas wie eine Entdignifizierung der Arbeit, die unter anderem ja auch mit ihrer Entrechtlichung einhergeht. Ich glaube nun, dass man in Bezug auf diese Problematik dessen, wie kann man jetzt dann eigentlich Entfremdung auffassen, jenseits davon, dass es natürlich auch das Problem von Monotonie und Entqualifizierung gibt, wie kann man das auffassen, wenn man es breiter fassen will und wenn man außerdem ein Diagnosespektrum haben will, was mehr der zeitgenössischen Pathologien der Arbeit zu fassen vermag. Ich glaube, dass es einerseits sinnvoll und richtig ist zu sagen, schon in Bezug auf diese Entfremdungsverhältnisse, die das Verhältnis der Arbeitenden zu ihrer Tätigkeit und zum Produkt ihrer Tätigkeit betreffen, dass man hier gewissermaßen den Blickwinkel etwas umstellen, etwas erweitern kann, indem man beim Wort nimmt, dass Entfremdung hier so etwas wie verhinderte Aneignung ist, ein verhinderter Aneignungsprozess dessen, was man hier macht, und damit aber auch so etwas wie damit auch danach fragen kann, wie sich hier eigentlich das Verhältnis von Qualifikation, Qualität, Reichtum der Arbeit zur Frage danach, wer hier eigentlich über was bestimmt in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, verhält. Vor allem aber, glaube ich, kann man sich dann an Arbeitsprozessen und Arbeitsverhältnissen ganz gut klar machen, dass tatsächlich Arbeitende immer wieder auch darum kämpfen, ihre Arbeit anzureichern. Also sich die Arbeit und die Spielräume in der Arbeit, und zwar egal, um wie gut oder gering qualifizierte Arbeiten es sich handelt, sich so zu gestalten, dass mehr in diesen Dingen drinsteckt, mehr von ihnen selbst drinsteckt, als es auf den allerersten Blick der Fall sein kann oder der Fall zu sein scheint. Ich glaube, dass das, was der französische Arbeitspsychologe und Psychoanalytiker Christophe Dejoux, der immer wieder davon gesprochen hat, dass in der Arbeit so etwas wie eine Kluft zwischen dem, was man anstrebt und dem, was man dann erfüllen kann, besteht, dass das auch genau das ist, was den Arbeitsprozess als Arbeitsprozess ausmacht, und dass die Art und Weise, wie man diese Kluft, die es immer gibt, und Sie können das an den handwerklichen Vollzügen, von denen wir hier jetzt einige gesehen haben, sich ja gut klar machen. Es gibt immer wieder die Möglichkeit des Scheiterns, es gibt immer wieder irgendwo ein Astloch, das sozusagen vom Material her dem, was derjenige, der arbeitet, will, einen Widerstand entgegensetzt, dass man einen Widerstand, den man irgendwie umgehen muss, den man irgendwie lösen muss. Das alles sind Dinge, die so etwas wie kreative Aneignungsprozesse voraussetzen. Und ich glaube, dass es so etwas durchaus auch eben nicht nur beim Umgang des Schreiners mit dem Schuh oder mit dem Astloch gibt, sondern oder mit dem, der Pfeile, die auch mal abrutschen kann und dann etwas hinterlässt, was man nicht, was man dann wieder zu begradigen hat, sondern dass man das auch in Dienstleistungsverhältnissen in der Art und Weise, wie auch nur die Verhältnisse, nehmen wir das sehr simple Beispiel der Garderobenarbeit in Bibliotheken. Selbst da gilt es im Verhältnis zur Kundschaft. Man könnte jetzt sagen, das ist nun Arbeit, die kein großes Identifikationspotenzial bietet, aber wenn man genauer hinguckt, wie die Menschen arbeiten, sieht man, dass das nicht der Fall ist, dass der Versuch, hier immer wieder Anreicherungen und Formen mit dieser Kluft zwischen dem, was planbar ist und dem, was dann passiert, umzugehen, etwas ist, was selbst dort in ganz großem Maße herrscht. Mit Anreicherungen meine ich dann auch einfach solche Phänomene wie wiederum auf die Garderobenfrauen bezogen, hier in dem Fall jetzt der Westberliner Staatsbibliothek, die Späße, die sich, die da gemacht werden, damit, dass versucht wird, bestimmten Stammbenutzern bestimmte Plätze zuzuweisen, bestimmte Marken immer wieder auszuhändigen. Das, was dabei dann in der Übergabe von einem zum anderen schief geht, ist Quelle sehr vieler Überlegungen und auch sehr viel Spaß und sehr viel von dem, was man eben auch als eine Art von Aneignungspotenzial hier auffassen kann. Das soll nicht heißen, dass alle Arbeitsplätze irgendwie gut sind oder irgendwie Potenzial bieten. Es soll nur darauf hinweisen, dass es so etwas wie ein fast schon verzweifeltes Verlangen danach, das, was man macht, egal wie es beschaffen ist, in irgendeiner Art und Weise sich aneignend dazu zu verhalten. Was uns über die Frage, warum oder dass Arbeit ein in unserer Gesellschaft extrem normativ aufgeladenes Verhältnis ist, von dem man sehr gut daran tut, sich zu fragen, wie sollten diese Verhältnisse dann eigentlich beschaffen sein, um genau das zu ermöglichen und auf eine anständige Weise zu ermöglichen, dass das ein zentrales Problem ist, sieht man unter anderem an genau diesem Verlangen, glaube ich. Ich möchte jetzt ganz kurz über den Zwischenschritt einer Frage an im Grunde alle die Filme und auch einer Frage, die Birger Pridert heute Morgen schon mal gestellt hat, gehen, um dann meine zweite These, nämlich die These oder die Lösung gewissermaßen, die sagt, wir sollten Arbeit verstehen als Anteilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen Vermögen, um die zu plausibilisieren. Jenseits nämlich des Vorschlags, dass man so etwas wie die Aneignungsvollzüge von Arbeitsverhältnissen in den Blick nehmen soll, um dann eben auch sehr viel breitere Arbeitsverhältnisse in den Blick zu bekommen. Jenseits davon möchte ich vorschlagen, dass es sinnvoll ist, Arbeit als kooperative Tätigkeit und als soziale Praxis aufzufassen und sich die Frage, was hier gelingende, nicht gelingende Arbeitsverhältnisse sind, eher aus dieser Perspektive, für die dieses Motiv und Theorem des allgemeinen Vermögens auch steht, anzusehen. Das möchte ich ganz kurz motivieren, indem ich aber, darüber werden wir sicherlich hinterher noch reden können, indem ich die Frage stelle, was man eigentlich sieht, wenn man diese verschiedenen Einstellungen zur Arbeit sich betrachtet. Wir haben den ganzen Vormittag oder den Tag bis jetzt, sind wir eigentlich immer relativ selbstverständlich davon ausgegangen, dass das Arbeit ist, was man hier sieht. Birger Pridert hat allerdings morgens in seinem Eröffnungsvortrag schon gesagt, man sehe hier das Ökonomische nicht, und es ist in verschiedenen Vorträgen auch schon mal angeklungen, das Problem, man weiß eigentlich gar nicht genau, in welchem Kontext das ist. Was ist vorher, was ist nachher, wie ist das in den verschiedenen Ländern vor dem Kontext welcher Arbeitsverständnisse steht das hier eigentlich? Ich würde jetzt hier noch einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich sieht man gar nicht, ob das Arbeit ist oder dass das Arbeit ist, jedenfalls nicht. Wenn man sich genauer fragt, was es eigentlich bedeutet, Arbeit als spezifische Tätigkeit überhaupt von anderen Tätigkeiten und Einstellungen abgrenzen zu wollen. Das heißt, natürlich weiß man es. Man weiß es aber deshalb, weil man gewissermaßen den Hintergrund mitsieht, weil man klarerweise, wenn man den Schuster hier arbeiten sieht oder wenn man den CD-Kopierer sieht, denken wir natürlich, dass, was Birger Pridert eingefordert hat, das Ökonomische, nämlich den gesellschaftlichen Leistungsaustausch, irgendwie mit. Wir gehen davon aus, dass diese CDs nicht nur kopiert werden, damit hinterher ein größerer Stapel da liegt, und wir gehen davon aus, dass die Schuhe repariert werden, weil sie jemandem kaputt gegangen sind, der sie wieder tragen möchte. Wir gehen außerdem mehr oder weniger davon aus, dass das auch insofern Teil eines gesellschaftlichen Leistungsaustausches ist, als diejenigen, die hier arbeiten, auch dafür bezahlt werden. Das ist aber gar nicht, wie gesagt, man sieht das ja nicht. Auch wiederum Birger Priddert hat ja heute Morgen darauf hingewiesen, dass man in dem Bild, in dem der mexikanische kleine Junge lernt, Mais zu pflücken, da hat er ja gesagt, ich weiß gar nicht, ist das Arbeit? Das konnte ich ja gar nicht sehen. Also da war es vielleicht besonders augenfällig, dass man es eben vielleicht doch nicht sehen kann. Und ich will gehe darauf nur ein, um zu sagen, so klar ist ja die Frage, was Arbeit eigentlich ist, nicht, wenn man bei jedem einzelnen Versuch hier Definitionen allgemeiner anthropologischer Art anzubringen, jedes Mal wieder scheitert. Man kann sagen, Arbeit ist instrumentelle Tätigkeit, aber wir haben viele Arbeiten, die sind keine instrumentelle Tätigkeit. Man kann sagen, Arbeit ist mit Mühsal verbunden, wir kennen aber viele Arbeiten, die nicht mit Mühsal verbunden sind oder wo Spiel und Arbeit gar nicht so klar zu trennen ist. Und es gibt das immer wiederkehrende Beispiel, den immer wiederkehrenden Hinweis darauf, dass die Arbeit oder dass die Tätigkeit des Hobbypianisten, des sehr anspruchsvollen Hobbypianisten, von der Tätigkeit des Berufsmusikers als Tätigkeit selber ja gar nicht zu unterscheiden ist, sondern eben nur anhand dessen, was es in einem solchen Leistungsaustausch eigentlich bedeutet oder viel schlichter anhand der Frage, ob jemand dafür bezahlt wird oder nicht, was er da tut. Das bringt mich zu dem Vorschlag Arbeit als eine soziale Praxis, die Sozialität der Arbeit, die Arbeit als einen Faktor in sozialen Kooperationsverhältnissen aufzufassen, wohlgemerkt erstmal ganz allgemein als Teil eines gesellschaftlichen Leistungsaustausches oder als soziale Praxis in solchen Kooperationsverhältnissen, weil ich mich umgekehrt die leichte Lösung, nämlich zu sagen, naja, du meinst eben einfach nur Lohnarbeit, aber nicht alle Arbeit ist ja Lohnarbeit. Weder würde ich mich darauf festlegen wollen, dass Arbeit Lohnarbeit ist, noch möchte ich das in der Art und Weise hier beschränken. Wenn man einen Schritt weiter versucht, doch allgemeiner zu bleiben, ohne so allgemein zu sein, wie man es ist, wenn man einen allgemeinen anthropologischen Arbeitsbegriff hat, könnte man sagen, Arbeit ist eine soziale Praxis und das zeigt sich auch darin, dass wir sie als Arbeit erkennen und identifizieren, sofern es Anschlusspraktiken gibt. Anschlusspraktiken dessen, was davor und danach geschieht, Anschlusspraktiken dessen, wer im Austausch gegen was hier arbeitet. Aber natürlich auch deshalb, weil diese Praktiken, ich glaube, es beschreibt auch ganz gut, was wir eigentlich sehen, wenn wir Arbeitsprozesse sehen, nämlich so eine Mischung von implizitem Wissen, von explizitem Wissen, von Gewohnheiten und von bestimmten instrumentell und vorsätzlich getanen Tätigkeiten. Was wir aber auch dann vor Augen bekommen und in den Blick bekommen, ist die Historizität dieser Praktiken und dass die Frage, wann Arbeit als soziale Praxis, was sie eigentlich bedeutet, etwas ist, was damit zu tun hat, wie sie sich, und jetzt kann ich an das Motiv des Problemlösungsprozesses, das anfangs hier schon mal eingeführt worden ist, anschließen, wie sie sich in einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der Arbeit eine bestimmte Rolle als Problemlösung einnimmt, eigentlich einfügt. Ich komme jetzt ganz schnell zum zweiten Teil bzw. zur These und werde die etwas schneller durchgehen, nämlich die These, dass wir Arbeit verstehen sollten als Anteilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen Vermögen und dass wir davon ausgehend defizitäre Arbeitsverhältnisse als ebenso viele Formen der Verhinderung einer solchen Anteilhabe verstehen können. Dem geht voraus die Vorstellung, wie wir sie auch bei Marx, wie wir sie bei Hegel und bei Marx finden, dass nämlich Arbeit eine Art von Bildungsprozess ist oder wie Hegel das so schön sagt, die Arbeit als Bildung ist etwas, was in gewisser Hinsicht die Besonderheit des Individuums abarbeitet, sodass er oder es zur Kooperation fähig ist. Dem geht auch voraus die Vorstellung, wie wir sie bei Marx sehr viel ausführlicher finden, dass Arbeit nämlich eine Tätigkeit ist, die nicht nur, wie Birger Priddert heute Morgen gesagt hat, das Material transformiert oder formiert und nicht nur ein gegenständliches Produkt erzeugt, sondern in der Art und Weise oder während sie dieses gegenständliche Produkt erzeugt oder die Natur formiert, gleichzeitig auch den Arbeitenden verändert, seine Fähigkeiten verändert. Diese sind gespeichert gewissermaßen in dem Bildungsprozess der Arbeit hier ist. Und wenn Marx sagt, dass die Hand nicht nur das Organ der Arbeit, sondern auch ihr Produkt sei, dann finden wir schon eine Vorstellung davon, was es heißt, dass man in der Arbeit nicht nur die Umwelt und die gegenständliche Welt formiert und transformiert, sondern eben auch sich selber. Auf dem Hintergrund einer solchen Vorstellung von Arbeit als Formierung, als doppelten Formierungsprozess, lässt sich nun die Vorstellung, dass Arbeit dabei auch so etwas wie Sozialität formiert, also stiftet, als Kooperationsprozess stiftet, was Gesellschaft ist, sehr gut einfügen. Und wenn nun schließlich das Theorem von Arbeit als Anteilhaber am gesellschaftlichen Vermögen bei Hegel vorkommt, und ich zitiere hier, in dieser Abhängigkeit, also er führt das ein, die Arbeit ein als eben das, einen kooperativen gesellschaftlichen Prozess, in dem, wie er schreibt, Abhängigkeit und Gegenseitigkeit der Arbeit und der Befriedigung der Bedürfnisse, in der die subjektive Selbstsucht in dem Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse aller anderen umschlägt, sodass in dem jeder für sich erwirbt, produziert und genießt, er eben damit für den Genuss der Übrigen produziert und erwirbt. Diese Notwendigkeit, die in der allseitigen Verschlingung der Abhängigkeit aller liegt, ist nunmehr für jeden das allgemeine bleibende Vermögen, das für ihn die Möglichkeit enthält, durch seine Bildung und Geschicklichkeit daran teilzunehmen, um für seine Subsistenz gesichert zu sein, sowie dieser durch seine Arbeit vermittelte Erwerb das allgemeine Vermögen erhält und vermehrt. Wichtig an diesem Theorem des allgemeinen Vermögens oder anschlussfähig in verschiedenen Hinsichten scheint mir nun der interessante Doppelsinn dessen, was Vermögen hier dann zu bedeuten scheint. Vermögen ist ja hier charakteristischerweise eben nicht nur der gesellschaftliche Reichtum, also das, was die Gesellschaft hat, sondern vor allem das, auch das, was sie kann. Und es ist nicht nur das, was sie kann, also was sie an technischen Möglichkeiten der Erreichung, also der Herstellung von Reichtum über eine längere Geschichte der Entwicklung dieser Vermögen erreicht hat, sondern es ist eben auch das, es ist auch so etwas wie ein Erbe, das Vermögen, das sich ererbt, das Vermögen, in dem sich die Kompetenzen der vergangenen Generation angespeichert haben und dass sich derjenige, der arbeitend an diesem Vermögen teilhat und an diesem und dieses dabei gleichzeitig mit verfertigt, eben anzueignen vermag. Ich merke, dass ich schon über die Zeit hinaus bin, will deshalb nur zum Schluss noch mal darauf hinweisen, dass in diesem Doppelsinn, also in diesem das Vermögen, das eben das ist, was die Gesellschaft erreicht hat und kann, und die Anteilhabe daran, dann mir tatsächlich die Möglichkeit zu liegen scheint, sowohl Formen der unqualifizierten, nicht hingebungsvoll zu betreibenden Arbeit, also im Sinne von, das ist Arbeit, mit der man sich gar nicht identifizieren kann, als auch Formen prekärer Arbeit, als auch der Ausschluss aus der Arbeitsgesellschaft überhaupt, sich als verschiedene Formen der Verweigerung von Anteilhabe oder eben einer stark verzerrten und stark beschränkten Anteilhabe ausformulieren lassen. Vielen Dank.